Herzlich willkommen bei Mindvolution, dem Podcast des Systemischen Netzwerks, einem Zusammenschluss systemischer Fachkräfte. Wir tragen mit Mindvolution dazu bei, dass psychische Gesundheit besprechbar und es selbstverständlich wird, Unterstützung in schwierigen Lebenslagen hinzuzuziehen. Du erfährst in unserem Podcast, dass es neben den klassischen Psychotherapieverfahren auch weitere Hilfsangebote gibt, die kurzfristig zur Verfügung stehen und zudem, welche Unterschiede es unter diesen insbesondere auch auf dem Coachingmarkt gibt. Unsere GästInnen lassen hinter die Kulissen ihrer beruflichen Praxis blicken und zeigen dir auf, wie Gesprächsprozesse ablaufen und wie wirkungsvoll systemische Prozessbegleitung sein kann. In Mindvolution erfährst du, wie vielfältig systemische Beratung, systemisches Coaching, systemische Therapie und Organisationsentwicklung ist. Wessen Stimme spricht hier zu dir? Mein Name ist Sandra Brauer. Ich bin die Gründerin des Systemischen Netzwerks und Gastgeberin unseres Podcasts. Viel Freude beim Zuhören. Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen, lieber Michael Wiens. Schön, dass du meiner Einladung in unseren Mindvolution Podcast gefolgt bist. Danke, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Herzlich gerne. Ich habe überlegt, wie unser erster Kontaktpunkt war und ich erinnere mich daran, dass mein Posteingang, mein analoger, eine erste Begegnung mit dir hatte und ich ein Paket in den Händen hielt und dann dachte, was ist das denn? Und ungefragt eine Überraschung bekam. Das war anscheinend der nicht ganz richtige Moment, sodass ich dieses Paket erstmal auf mein Bücherregal, was hinter mir steht, gestellt habe. Dann mit der Zeit da doch mal reingeschaut habe und dann dachte, oh, was ist das denn? Und dir dann, glaube ich, sofort eine E-Mail geschrieben habe mit Danke für das Paket, wie man es eigentlich macht, wenn man Geschenke bekommt. Und das war dann, glaube ich, der weitere Verlauf unseres Kontakts. Somit vielen Dank nochmal, dass du mich damals überrascht hast, vielleicht.
Sehr gerne.
Genau, wir könnten, theoretisch könnten wir jetzt schon aufdecken, was es war. Ich überlege gerade, aber ich vermute, wir kommen im weiteren Verlauf des Gespräches darauf. Und an diejenigen, die uns jetzt zuhören, ihr könntet bis zum Ende der Folge dranbleiben. Dann erwartet auch euch eine kleine Überraschung, das vielleicht als kurzer Spoiler.
Aber eine digitale.
In diesem Fall eine digitale, genau. Also somit bleibt dran. Und vielleicht freut ihr euch dann auch über diese Überraschung. So viel dazu. Michael, wer bist du eigentlich? Was machst du? Und mit welchem systemischen Hut sitzt du heute hier? Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Michael und sitze mit vielen systemischen Hüten hier, so wie es in der Systemik ja auch im besten Fall sein soll. Genau, ich bin in erster Linie Psychologe, habe Bachelor und Master studiert in Köln und habe relativ früh in meinem akademischen Weg auch die Systemik kennenlernen dürfen, vor dem Hintergrund, dass ich schon sehr früh Lust hatte, anwendungsorientiert zu arbeiten. Und dann habe ich in meinem Studium eine Mediationsausbildung angefangen, habe dann eine Ausbildung als systemischer Coach noch draufgesetzt und habe dann noch eine Beratung gearbeitet während meines Studiums. Und dann, das ist ja, glaube ich, so der letzte Schritt in meiner systemischen Entwicklung gewesen, eine Approbationsausbildung als psychologischer Psychotherapeut in Fachkunde systemischer Therapie. Sprich, ich durfte die Systemik aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven kennenlernen und bin jemand, der systemische Denken wahnsinnig begeistert und total gerne in die Welt trägt.
Ja, total spannend. Ich habe jetzt schon drei Anknüpfungspunkte alleine bei deiner Vorstellung, wo ich überlege, welchen nehme ich als erstes für diesen Podcast. Und ich glaube, ich mag erstmal wertschätzen, wie verrückt es ist, was du alles neben deinem Studium gemacht hast. Also ich höre Mediationsausbildung, Coaching, Beratungsjob und irgendwann, ne, ich weiß gar nicht, ob du es gerade schon gesagt hast, was weiß ich ja, dass du dich dann eben selbstständig gemacht hast. Das finde ich schon beachtlich und das zeigt vielleicht aber auch mal wieder die typische Buntheit oder auch Vielfalt, die wir als Systemiker oftmals in uns tragen. Und das ist auch etwas, was du ja mir auch in der Vorbereitung gesagt hast, dass du das auch so wahrnimmst oder tatsächlich auch bei dir schätzt, dass du das in dir trägst. Und das finde ich tatsächlich auch sehr schön, weil oftmals, das glaube ich in unserer Gesellschaft nicht unbedingt wertgeschätzt wird, sondern wir dann betitelt werden mit, wir sind wild, wir sind vielleicht unstet, aber ich habe das Gefühl, dass in der systemischen Community das vollkommen in Ordnung ist, diese Buntheit und Vielfalt in uns zu tragen. An diejenigen, die uns zuhören, ihr müsstet das Gesicht gerade sehen. Michael hat ein leichtes Lächeln im Gesicht. Vielleicht magst du es erklären?
Ja, eine verhaltenstherapeutische Kollegin hat mir mal berichtet, die selbst auch in anderen Kontexten systemisch weitergebildet hat, hat immer gesagt, wenn sie sich die systemischen Psychotherapeutinnen anschaut, hat sie immer so das Gefühl, das sind so die Hippies unter den Psychotherapeutinnen. Und das ist jetzt ein Titel, den trage ich mit größtem Stolz in die Welt hinaus. Und
großartig.
Ja, arbeite ja auch viel in der Wirtschaft und auch diese Haltung ist vielleicht fast da manchmal eine Verstörung, aber die genieße ich sehr, sage ich mal.
Die nehmen wir, danke, das erklärt auf jeden Fall das Lächeln und ich kann mir vorstellen, ich werde es in die Welt hinaustragen. Vielen Dank dafür. Und wie kam es denn dazu, dass du dich bei dem Strauß an Möglichkeiten, den es für Psychologen und Psychologinnen so gibt, dann für den Weg der Systemik entschieden hast? Kannst du dich noch an so den ersten Moment erinnern, wo du gesagt hast, alles klar, ich glaube, das könnte der rechte Pfad sein?
Genau, das kann ich sehr gut. Also ich habe angefangen das Psychologiestudium und wollte mit Menschen arbeiten. Das war das, was für mich das Allerwichtigste war. Und habe relativ früh im Studium gemerkt, okay, so viel mit Menschen hat das noch gar nicht zu tun. Da saß ich in Statistikvorlesungen, da habe ich viel die experimentelle Psychologie kennengelernt und habe gedacht, irgendwie habe ich mir da was anderes drunter vorgestellt. Und irgendwas hat mich mit der Psychologie verbunden, so dass ich das alles nicht aufgegeben habe. Aber ich hatte dann früh das Gefühl, vielleicht brauche ich nochmal irgendwie eine Weiterbildung oder ähnliches, wo ich auch wirklich das Arbeiten mit Menschen kennenlerne. Und die experimentelle Psychologie oder die klinische Psychologie an Universitäten ist sehr eng mit der Verhaltenstherapie verbunden. Und da hatte ich das Gefühl, da muss es doch noch was darüber hinaus geben. Und die systemische Therapie hat mich wahnsinnig angesprochen, weil ich Spaß daran habe, Dinge nicht zu unterkomplex zu sehen, sondern gerade auch das Interaktive, das Zwischenmenschliche, das, was manchmal auch über den ersten Blick hinausgeht, mit zu erfassen. Und dann gibt's da persönliche Gründe, wie bei uns allen vermutlich. Ich habe 5 Geschwister, von daher bin ich in einem großen System auch aufgewachsen und so haben alle meine Fühler von vornherein gesagt, die Systemik, das könnte genau das auch sein, was zu mir passt. Das passt, glaube ich, auch zu meiner Haltung und wie ich mit Menschen arbeiten möchte. Ich hatte nie Interesse, irgendwie erklärbar zu sein, Menschen zu sagen, was Sache ist, weil ich schon immer der Überzeugung war, ich weiß selbst ja nicht, was Sache ist und ich möchte, glaube ich, auch niemals verstehen, was Sache ist. Und das hat sich ja mit dem systemischen Ansatz auch immer gut verbunden. Und so habe ich mich da von vornherein zu Hause gefühlt und ich glaube, das ist eine der einzigen Entscheidungen in meinem Leben, die ich nie hinterfragt habe.
Ja, wie gut. Okay, das würde mir jetzt normalerweise sofort die Frage servieren, welche Entscheidung hast du hinterfragt? Ich parke diese Frage. Das, glaube ich, ist nicht hier der rechte Platz dafür, aber danke dafür. tatsächlich gehe ich gerade nochmal so gedanklich auch durch unsere Zuhörendenschaft und es könnte halt auch sein, dass vielleicht auch Nicht-SystemikerInnen uns zuhören und die Frage automatisch kommt, ja, aber was ist denn jetzt eigentlich systemische Therapie? Eben hast du sowas wie klinische Therapie gesagt. Und ich glaube, im Außen, gerade wenn man auch auf der Suche nach Unterstützung ist, ist es manchmal gar nicht so leicht, da durchzusteigen und zu schauen, wer ist denn eigentlich jetzt gerade die richtige Ansprechperson für mich? Könntest du vielleicht einen Kurzvortrag dazu halten? Nein, also tatsächlich das einfach ausführen, was es für verschiedene Ansätze dort draußen gibt und wie du das quasi beschreiben würdest, was einen dort erwartet. Ginge das?
Ja, klar. Also die Psychologie oder die Psychotherapie wirklich dann in Bezug zu der Arbeit mit Menschen und damals ging es ja noch gar nicht um Beratung und Coaching und all das, was man heute im Wirtschaftskontext so kennengelernt hat, basiert ja eigentlich auf den Gedanken von Freud, der die Psychoanalyse begründet hat und daraus hat sich dann die Tiefenpsychologie und das ist so vielleicht das erste Cluster, an Psychotherapeuten in Deutschland oder an Schulen. Und da ging es sehr viel um das Unbewusste. Also all das, was wir eigentlich gerade gar nicht zu empfinden wissen, wo wir gar nicht ganz konkret Zugriff auf haben im ersten Moment. Und da war dann immer die Idee, okay, wir wollen das Unbewusste erfassen, um uns besser zu verstehen. Und dann irgendwann kam dann die Verhaltenstherapie, das ist die zweite große Schule in Deutschland, und da wurde gesagt, naja, das Denken, das können wir wahnsinnig schwer beeinflussen. Wenn ich jetzt dir sage, du darfst nicht an einen rosaroten Elefanten denken, dann denkst du dran. Das Kühlen, das ist auch schwer zu beeinflussen. Das machen ja manchmal in der Alltagspsychologie Menschen ganz gerne, dass sie sagen, jetzt sei doch mal nicht traurig. Aber das bringt auch nichts so, ne? Und dann haben die Verhaltenstherapeutin ursprünglich gesagt, naja, vielleicht ist das Verhalten ja was, wo wir erstmal Anknüpfungspunkte finden können, und dann wird das Denken und Fühlen damit mit beeinflusst. Das ist dann die zweite Schule, und da gibt es noch ganz viele weitere Schulen darüber hinaus, die vielleicht jetzt gar nicht so bekannt sind. Und das liegt eben auch daran, dass die Krankenkassen in Deutschland eben viele Jahre die Verhaltenstherapie und die Tiefenpsychologie und Analyse letzten Endes mitbezahlt haben. Und jetzt relativ neu ist die systemische Therapie auch in diesem Katalog drinne. Und das ist natürlich jetzt eben auch eine Schule, die auf jahrzehntelange Erfahrung blickt und die ja zum Beispiel in den Staaten eine ganz andere Stellung auch hat. Man kann vielleicht auch sagen, die Systemik hat sich ja im systemischen Coaching, in der Beratung, in der Mediation auch weiteres oder ein weiteres Zuhause gesucht. Und das liegt vielleicht auch eben daran, dass es keine Kassenleistung war. Das heißt, die Systemik hat dann auch sich weitere Nischen gefunden und da vielleicht auch so ein bisschen die Wirtschaft gefunden. Und die systemische Psychotherapie ist jetzt, wie gesagt, auch Kassenleistung, seit letztem Jahr auch für Kinder und Jugendliche, also nicht nur für Erwachsene. Und hier fokussiert man sich eben vor allem auf die sozialen Beziehungen. Man würde immer sagen, Mensch, der ist ja nicht depressiv, weil der Spaß macht, depressiv zu sein. Das gibt ja einen Grund dafür. Da muss es irgendeine Sinnhaftigkeit drin haben. Das muss irgendeine Lösung für etwas sein, auch wenn ich vielleicht jetzt gerade noch gar nicht weiß, wofür das die Lösung ist. Und der Schlüssel zu dieser Lösung liegt vielleicht nicht nur im Individuum selbst, sondern vielleicht auch im ganzen System, in dem dieser Mensch gelebt hat und heute auch lebt, und in den ganz vielen unterschiedlichen Systemen. Das heißt, die Systemik versucht da eben auch die zwischenmenschlichen Beziehungen mit in den Fokus zu nehmen. Jetzt muss man fairerweise sagen, wenn man heute sich diese Schulen anschaut, dann haben sich diese ursprünglichen Gedanken sehr verwässert, die sind sich sehr nahe gekommen, die mischen sich alle gegenseitig. Ich glaube, was aber nach wie vorherrscht, ist das Menschenbild, in dem man sich so eher zu Hause fühlt. Und das wird bis heute durch diese Schulen auch durchaus repräsentiert.
Vielen Dank dafür. Das war sehr schön kurz und knackig. Die Frage, finde ich, die sich da sofort dran anschließt, also für mich jetzt persönlich und vielleicht auch für Menschen aus unserer systemischen Community: Was meinst du, wie unterscheidet sich aus deiner Perspektive die systemische Psychotherapie von systemischen Beratungs- und systemischen Coaching-Ansätzen? Du hast es fast geahnt, wahrscheinlich, dass die Frage kommen könnte.
Ja, das ist eine total spannende und wichtige Frage und eine Frage, die auch in Findung ist. Ich bin Dozent an einem Institut für systemisches Coaching, wo ich das auch immer wieder von Personen, die in Ausbildung sind, gefragt werde und dann gefragt werde, wo ist da eigentlich die Grenze? Na, die Grenze liegt erstmal bei der Diagnose. Wenn jemand eine Diagnose hat, dann ist das nichts, was in Beratung oder in Coaching gehört, dann ist das was in Therapie gehört. Und dann finde ich auch immer, systemische Beratung und Coaching ist ein klar begrenzter Bereich. Also ich schaue auf ein Thema, auf eine Herausforderung, auf ein Anliegen, und dieses Anliegen sollte relativ klar begrenzt sein, so dass man lösungsorientiert da irgendwie was mit anfangen kann, Tools anbieten kann, um so irgendwie einen Prozess auch gut in einem Zeitrahmen, der eben auch klar abgegrenzt ist, zu einem Schluss zu bringen. Wenn ich das Gefühl habe, da gibt es einen Nebenschauplatz und da gibt es einen Nebenschauplatz und ich müsste noch da hinschauen und um das zu verstehen, muss ich zurück in die Kindheit noch gehen oder ähnliches, dann wäre das für mich ganz klar eben ein Thema, was eher in Therapie gehört und weniger vielleicht in Beratung oder Coaching. So. Und dann ist natürlich die Setting-Frage. Wenn ich in einer Wirtschaft bin und mit einem Team arbeite, dann arbeite ich nicht psychotherapeutisch. Dann arbeite ich mit Tools des Coachings vielleicht. Von daher ist das eine Frage, die eben sehr schwer zu beantworten ist und gerade in Deutschland auch historisch gewachsen, weil es eben auch einen großen subklinischen Bereich gibt an Personen, die vielleicht jetzt keine Psychotherapeutin sind und diesen Bereich bedienen, was ich total super finde, was ich total wichtig finde, weil das ist interdisziplinäres Arbeiten, das ist für Klientinnen immer vorteilhaft, aber es ist hier von größter Wichtigkeit, wenn man sich selbst in dem ganzen Bereich zu Hause sieht, für sich da eine Haltung zu finden, wo da eben die Grenzen liegen und wo vielleicht auch die Grenzen liegen meiner Fähigkeiten. Und das geht in beide Richtungen. Ich auch als Psychotherapeut habe auch vielleicht im Beratungskontext Themen, die kann ich nicht gut abdecken. Ich habe von Change Management keine Ahnung. Kann ich nicht gut abdecken. Das geht nicht so, ne? Und da ist es dann ja auch in Ordnung, dass man für sich halt irgendwie schaut, wo sind da die Bereiche, die ich gut abdecken kann. Und es gibt eine medizinethische Grundlage der Nichtschädigung, die ich immer ganz wichtig finde, ich soll es nicht schlechter machen. Und wenn ich da nicht von überzeugt bin, dann halte ich da lieber die Hände so ein bisschen still. So.
Ja, das passt, glaube ich, auch ganz gut zu dem Thema Intuition. Also damit da gewissen Intuitionen ranzugehen und zu fühlen, wann ist es stimmig und wann nicht. Ich habe vor kurzem mal einen Podcast gehört. Ich krieg's gerade nicht mehr zugeordnet. Ich glaube, es war mit dem Professor Carsten Schermoli, der sich auch mit New Work und so weiter auseinandersetzt. Also falls du den noch nicht kennst, sehr interessant, sehr inspirierend und sehr bodenständig unterwegs, so auch aus der Professorenrolle und so das, was er schreibt, finde ich, gibt schon ganz gute Anregungen. Und da wurde tatsächlich auch die Studien der Wirksamkeit von Coaching beschrieben und die Ergebnisse davon. Und tatsächlich hat mich ein Ergebnis sehr irritiert. Ich glaube, ihn auch, beziehungsweise, ja, das führt halt dazu, dass man drüber nachdenken sollte, was man mit diesem Ergebnis macht. Und zwar, dass gerade Coaches, das ist jetzt genderneutral gedacht, mit sehr langer Berufserfahrung die Haltung haben, dass sie alle Themen begleiten können. Genau. Und das ist, glaube ich, dann in einem ethisch eher fragwürdigen Bereich, würde ich zumindest so das beschreiben. Und dass man da halt schon gut schauen muss, weil du natürlich in der Selbstständigkeit halt in der Rolle eines Coaches gewiss auch ökonomische Ziele hast oder vielleicht auch Beweggründe, warum du gewisse Aufträge versuchst zu bekommen. Aber Ethik und Moral sprechen eigentlich dagegen. Und das finde ich tatsächlich so sehr schwierig in unseren Bereichen, da sich selber vielleicht auch treu zu bleiben oder der Ethik, die du gerade beschrieben hast, dann auch treu zu bleiben und die Nichtschädigung, schöne Formulierung, des Klienten- und Klientinnen-Systems halt an erster Stelle zu stellen, ne?
Genau. Und also ganz eng in einer systemischen Haltung ist ja das Nichtwissen verbunden. Und ein Supervisor von mir hat mir mal gesagt, Michael, wenn du glaubst, du hast es verstanden, dann pass auf. So, und das war jetzt ein Kollege, der viele, viele Jahre Berufserfahrung hat. Und das fand ich toll. Und das was, was ich bei mir irgendwie immer in meine Haltung versuche mit zu integrieren. Ich will es nicht, oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe das jetzt verstanden, dann muss ich ganz besonders aufpassen. Ich glaube, das lädt ja dazu ein, wenn ich viel Erfahrung gemacht habe, schon viele Prozesse begleitet habe, dass ich dann auch schnell auf Lösung komme. Aber da ist dann natürlich auch die andere Seite der Medaille, dass mir passieren kann, dass ich Aspekte durch mein Leading auch schon so sehr eingrenze oder fokussiere, dass meine Klientin gar nicht mehr die ganze Bandbreite ihrer Neugier für sich entdecken können und ihre Vielfältigkeit in der Lösungsfindung vielleicht auch einschränken. Und das wäre was, was ich im systemischen Denken, wo ich ja immer Freiheitsgrade aufmachen möchte, tunlichst versuche zu vermeiden. Ne? Von daher finde ich die Haltung des Nichtwissens was ganz spannend ist. Und klar, wenn man selbstständig ist, dann ist da immer dieses Thema, ich muss ja auch was von leben und das ist ja auch gut und das ist ja auch in Ordnung. Und gleichzeitig ist das einfach bei mir, und ich bin jetzt relativ jung, aber seit ich selbstständig bin, ein Prozess, der noch auf keinen Fall aufgehört hat, da irgendwie auch von Auftrag zu Auftrag für mich eine gute Haltung zu finden und einen guten Rahmen zu finden, in dem ich arbeiten möchte und dem ich das auch gut vertrete. Aber es ist mir so wichtig, dass ich das, was ich mache, eben gut vertreten kann. Deswegen nutze ich da auch ja, die Zeit, um mich da zu schärfen, sehr gerne.
Ja, und ich glaube, diese Selbstreflexion oder gerade auch vielleicht auch zusammen mit einer externen Supervision, das halt immer wieder zu forcieren und halt zu unterstützen, damit man nicht auch betriebsblind wird, sondern vielleicht auch eher den Impuls von außen nochmal bekommt mit, überleg mal, nach welchen Grundsätzen handelst du da, was ist dein innerer Wertekompass und bist du dir selbst halt weiterhin treu, ne?
So. Wahnsinnig wichtig. Supervision in psychotherapeutischen Kontexten ist so klar wie Kloßbrühe, sage ich mal. Im Kontext von Coaching und so weiter kriege ich immer wieder mit, dass Menschen das überhaupt gar nicht so auf dem Schirm haben. Von daher sich da immer wieder Personen zu suchen, die einen da auch mit begleiten können, einem helfen, sich nochmal selbst hinterfragen, ist ein wichtiges Qualitätsmanagement auch für die eigene Arbeit in einer Coaching-Welt, die eben sehr undefiniert ist und in der viele Coaches auch gar nicht selbst so genau wissen, was Coaching jetzt bedeutet. So, ne?
Ja, vielleicht, um das so ein bisschen nochmal abzurunden, mal angenommen, ich bin jetzt in der Rolle eines Klienten und einer Klientin und weiß nicht genau, wer mir jetzt eigentlich helfen kann oder wie ich zu Unterstützung kommen kann, ganz gleich welches Anliegen. Und die Person würde bei dir anklopfen oder anrufen und sagen, lieber Michael, ich habe da gerade ein Thema, ich habe vielleicht ein Problem. Wie finde ich denn jetzt die für mich passende Unterstützung? Was würdest du der Person raten? In diesem Fall sind Ratschläge, glaube ich, okay, sonst ja nicht, weil sie ja sonst auch Schläge sind, wie wir immer
genau,
sagen.
Genau, jeder Ratschlag ist ein Schlag. Ja, es ist jetzt auch eine ganz schwierige Frage zu beantworten und das ist auch eine kontroverse Frage. Ich weiß, dass in der in unserer Welt da auch unterschiedliche Professionen unterschiedlich drauf gucken und das auch eine Debatte ist, die sehr emotional geführt wird. Von daher, alle Antworten sind okay und meine Antwort ist keine Wahrheit. Ich bin immer ganz klar der Meinung, Diagnostik ist was Psychotherapeutinnen oder PsychiaterInnen gelernt haben. Von daher eine ganz klare Entscheidung, ist das jetzt was irgendwie klinisch ist oder pathologisch, auch wenn das jetzt ein Begriff ist, den die SystemikerInnen überhaupt gar nicht gerne mögen. Das entscheide ich mit meinem psychotherapeutischen Hut. So. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ach nee, das ist überhaupt gar nichts, was klinisch relevant ist, dann behandle ich das auch nicht mit Psychotherapie. Das darf ich überhaupt gar nicht so, ne? Sondern dann würde ich es eher vielleicht mit Coaching-Methoden oder ähnlichen Tools versuchen anzugehen. Oder ich verweise. Also ich verweise auch als Psychotherapeut sehr, sehr gerne an vielleicht eine Beratung, eine Eheberatung oder ähnliches, wenn ich sage, ja, okay, das kann ich gerade nicht abdecken, aber das ist auch kein psychotherapeutisches Thema so. Ne? Von daher, die Grenzen dazwischen, die sind nicht klar aufzuzeichnen. Da appelliere ich sehr, sehr stark an wieder die Moral aller Menschen, die in unserem Kontext arbeiten, hier auch wirklich sich selbst zu prüfen und in Unsicherheiten lieber die Klientin dann vielleicht mal zu einem Kollegen, Kollegin zu schicken, die vielleicht nochmal andere Qualifikationen haben und hier auch die Vielfältigkeit in unserem Kontext zu nutzen, um hier letzten Endes eine Lösung zu finden, die für die Klientin am besten sind. Weil ich arbeite nicht, weil ich ein gutes Leben haben möchte, sondern es geht ja in erster Linie darum, dass die Menschen, die Unterstützung brauchen und in einer vulnerablen Phase vielleicht sind, hier auch die beste Unterstützung bekommen, die möglich ist. Und das finde ich ganz wichtig, diese Haltung auch mitzutragen. Und da unterscheidet man sich dann ja auch sehr arg von dem, was man manchmal in sozialen Netzwerken in Form von Coaching oder ähnliches kennenlernt, was ich sehr, sehr problematisch finde und wo ich finde, alle Personen, die sich Coaches nennen, mit vereinten Kräften gegen anarbeiten dürfen und sollten, solange das auch noch nicht gesetzlich-rechtlich irgendwie geklärt ist.
Ja, dazu mag ich gern nochmal auf unsere erste Folge Haltung statt Hype verweisen, weil wir uns da auch schon ein bisschen mehr drüber ausgelassen haben zu dem Thema Umgang mit Pseudo-Coaches, um es mal so zu sagen. Also da gibt es, glaube ich, da ganz gute Punkte, die wir da schon aufgegriffen haben. Und wir reden auch im systemischen Netzwerk immer wieder darüber, dass wir da eher nach draußen gehen, um Unterschiede aufzuzeigen und um auch da Menschen in die Selbstverantwortung zu überführen und zu sagen, überlege, welche Art von Unterstützung für dich die wirklich passende ist. Und werde nicht Opfer von Manipulation, indem wir halt aufzeigen, was vielleicht auch Manipulation ist, ne? Weil wir ja versuchen im Systemischen eher manipulationsarm. Ich weiß gar nicht, ob manipulationsfrei überhaupt existiert, weil was ist alles Manipulation so? Aber wir versuchen ja nicht zu überreden, dass jemand bei uns einen Begleitprozess beginnt, sondern wir machen ja ein Angebot, auch wenn das manchmal, finde ich, mit den wirtschaftlichen Interessen in einem kleinen Konflikt steht.
Mhm. Wenn ich das nochmal kurz ergänzen darf.
Gerne.
In systemischer Psychotherapie ist es oftmals notwendig, viel strenger zu strukturieren und den Rahmen zu halten, als es im Coaching notwendig ist. Und daher, wenn ich da merke, zum Beispiel als Coach, ich müsste hier so einen strengen Rahmen irgendwie fassen und da schon fast auch diesem Prinzip der Eigenverantwortung der Klientin das mit einschränken, das ist für mich auch mal ein ganz klares Zeichen dafür, das ist eigentlich vielleicht auch kein Coaching mehr und vielleicht bedarf es hier dann vielleicht auch nochmal, sag ich mal, eine Stufe mehr, um hier diese Ambivalenz für sich gut auffangen zu können.
Ja, danke. Danke nochmal für die Ergänzung. Und grundsätzlich, glaube ich, empfiehlt es sich ja immer, Gespräche in Anspruch zu nehmen, um halt zu ergründen, wer könnte die passende Person sein. Und ein seriöser Coach oder auch eine seriöse Beraterin würde vermutlich auch ein Kennenlerngespräch sehr niedrigschwellig anbieten, sodass es kein Problem ist, das halt auszuloten, bist du bei mir jetzt richtig oder wäre es vielleicht an anderer Stelle passender, ne?
Ja, und das gilt auch für systemische Therapeutinnen, so, ja. Ne? Also, es gibt durchaus Personen, die, wo ich sehe, da wäre eine psychotherapeutische Behandlung notwendig und da verweise ich trotzdem, weil ich vielleicht das Gefühl habe, das Thema, das kann ich nicht gut begleiten, vielleicht aus fachlichen Gründen oder ähnlichem, so, ne? Und da so den Anspruch, man muss irgendwie alles können, alles wissen, zu allem immer eine Antwort haben. Das wird ja oftmals in der Wirtschaft auch von einem gefordert, wenn man irgendwie extern eingekauft wird, dann guckt das Team mit großen Augen und will jetzt da irgendwie die Allrounder-Lösung haben. Das ist einfach unsystemisch. Das funktioniert nicht im systemischen Arbeiten und das ist vielleicht die größte Herausforderung, wirklich in der Anwendung damit einen guten Umgang zu finden, ohne das Gegenüber auch alleine zu lassen. So, ne? Aber manchmal ist da der Verweis an eine andere Person auch genau das, was es benötigt.
Ich habe noch eine letzte Frage so zu diesem Themenkomplex, die mir auch gerade durch den Kopf geht. Meistens bin ich immer so ein Durchschnitt der Meinungen und Fragen aus unserer Zuhörendenschaft. Deswegen platziere ich sie hier auch nochmal. Wenn du jetzt systemischer Psychotherapeut bist und wir aber auch Menschen da draußen haben, die systemische Therapie, die Ausbildung gemacht haben und keine psychologischen Psychotherapeuten sind, was ist denn da eigentlich wiederum der Unterschied? Weil das tatsächlich beschäftigt mich diese Frage schon lange, weil ich selber überlegt habe, macht es für mich Sinn, nach der systemischen Beratungsausbildung, die ich unendlich schätze, noch dieses extra Jahr einmal draufzusetzen und wen kann ich denn da eigentlich unterstützen? So, kannst du was dazu sagen?
Ja, schwierig, also das ist wirklich, das ist historisch gewachsen. Also die systemische Therapie unterscheidet sich jetzt nicht wahnsinnig von der systemischen Psychotherapie. Am Ende ist es so, die Frage, was jetzt zur Approbationsausbildung befähigt, ist eine Frage, die eher rechtlicher Natur ist. Es gibt in Deutschland einen wissenschaftlichen Beirat und der wissenschaftliche Beirat hat den Job zu prüfen, ob bestimmte Therapieschulen oder Therapieverfahren dem wissenschaftlichen Anspruch genügen. Und daran ist es lange in der Systemik gescheitert. Da gab es nicht die passenden Studien, um das zu ermöglichen. Systemische Therapie gab es natürlich trotzdem. Und das ist dann auch der Bereich, in dem diese systemischen Therapeutinnen-Ausbildung zu verorten sind. Und dann irgendwann hat der wissenschaftliche Beirat die Studienlage als ausreichend bewertet und gibt dann eine Empfehlung an den GBA, den Gemeinsamen Bundesausschuss. Und der nimmt das dann in den Katalog der Krankenkassen eben auf. Und der definiert dann eben auch, was braucht es eigentlich alles, um eine Approbationsausbildung, also Stundenumfang, Selbsterfahrung, Supervision und so weiter und so fort. Und wenn man dieses Potpourri dann macht, dann kann man mit einem Studium als Psychologe, das brauchst eben, das Masterstudium, eben approbierter psychologischer Psychotherapeut zu werden. Und das befähigt einen, mit Krankenkassen abzurechnen. Das heißt jetzt aber nicht, dass Personen, die eine systemische Therapieausbildung gemacht haben, weniger qualifiziert sind oder weniger gut sind oder ähnliches oder dass diese Ausbildung weniger gut sind oder ähnlich. Also da kann man keine Aussage zu treffen. Das ist wirklich am Ende dann nur der Standard, der erreicht werden soll. Und das finde ich ist ja auch durchaus was ganz Sinnvolles, um wirklich zu garantieren, dass die Menschen ausreichend qualifiziert sind, um Menschen mit psychischer Erkrankung gut begleiten zu können. Und das sind viele Stunden, ne? Das muss man, ich muss einmal kurz überlegen, ich glaube, es sind 4200 Stunden, die ich da durchgemacht habe. Das ist im Vergleich dann vielleicht mit manchen sonstigen systemischen Weiterbildungen natürlich etwas Vielfaches. So, ne? Von daher, das ist auch was, wo ich immer sage, ich finde es toll, dass es das so gab. Ich hätte es niemals freiwillig quasi so gemacht, glaube ich, irgendwie berufsbegleitend. Das ist dann ja wirklich so ein ganzer Weg, den man nochmal einschlägt, der mehrere Jahre dauert, aber der mit Sicherheit auch wirklich hilft dabei, ein möglichst umfassendes Bild über all diese unterschiedlichen Punkte zu erlangen, die es benötigt, um Menschen psychotherapeutisch gut begleiten zu können. Und dann gibt es viele Menschen, die das nie gemacht haben und mit Sicherheit viel qualifizierter sind als ich. Aber so ist das.
Ja, das ist ja wiederum auch total spannend. Also das ist ja auch, wenn wir diese ganzen Weiterbildungen und auch die Zertifizierung und Anerkennung schätzen, dennoch ja auch sehr auf die Person und Persönlichkeit ankommt, die dann halt schlussendlich dort wirken möchte oder wirksam werden möchte. Wenn ich mich daran erinnere, auch in unserer Weiterbildung, da gab es sehr starke Unterschiede. Ich erinnere mich zum Beispiel an sehr junge Kolleginnen. Da waren zwei damals dabei, die waren so Mitte 20. Die eine hat in Anführungszeichen noch nicht einmal studiert, sondern eine Erzieherausbildung gemacht. Die war so gut in Gesprächsführung, schon ohne diese Weiterbildung, und die hat sich dann quasi dadurch nochmal abrunden lassen, und die ist halt einfach mit einem persönlichen Schatz da aufgetreten, von dem sie vielleicht noch gar nicht wusste, dass sie diesen Schatz in sich trägt, und das war unendlich toll zu beobachten, und das hast du natürlich auch da immer, ne?
Genau, und dann weiß man nie, und das finde ich immer sehr entlastend für die Arbeit, alle Menschen docken an unterschiedlichen Systemen unterschiedlich gut an, und es ist auch egal, du kannst 50 Jahre Berufserfahrung hinter dir haben und in einem System überhaupt nicht andocken, und das hat dann vielleicht gar nichts mit deinen Qualifikationen. Es passt vielleicht einfach nicht. Und auch das sollte man sich ja auch immer erlauben, wenn man im systemischen Kontext arbeitet. So, ne? Und was du sagst, ist ja der Kern, am Ende wirkt die Beziehung, egal ob in der Therapie, ob im Coaching, es geht um Beziehung. Und deswegen ist die Systemik so toll, weil eben dieser Beziehungsaspekt ja auch im Fokus gerückt wird. Und wir wissen ja auch von Wirksamkeitsstudien, dass immer die Beziehung das ist, was wirksam ist. Und das gilt für alle Verfahren. Und dann ist eben die Frage, wie gelingt es mir gut, und das vorhin diesen Begriff Manipulation genannt, also gut Beziehung zu gestalten. Und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich sehr viel Arbeit in mich selber investiere, was jetzt ja gerade bei Psychotherapeutin im Rahmen der Selbsterfahrung wirklich ganz, ganz ausführlich passiert. Und das finde ich sehr wichtig. Das ist was, was ich auch immer in Coaching-Ausbildungen oder weiteren Ausbildungen versuche nochmal mitzutragen, wie wichtig das da auch ist, neben all den Tools, die man kennenlernt, neben all den tollen Modellen, die es ja auch gibt, nicht zu vergessen, dass es da noch eine ganz weitere Ebene, die essentiell dafür ist, gut Prozesse begleiten zu können. So, ne? Und genau, das geht über Beziehung, und Beziehung geht auch ganz viel damit, wie die Beziehung als Prozessbegleitung zu mir selbst ist.
Ja, auch ein schöner Aspekt. Danke dafür. Ich glaube, wir konnten als Zuhörende davon sehr viel lernen. Wenn es noch Fragen aus unserer Zuhörendenschaft gibt, dann könnt ihr uns die natürlich jederzeit stellen, entweder direkt an Michael oder sonst auch an hallo@systemischesnetzwerk.de, und wir leiten das entsprechend weiter. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, nachdem du erzählt hast, aus welchem Stall du kommst, also sprich Psychologie studiert und dann halt so deinen eigenen Weg gefunden, würdest du dich heute als Systemiker bezeichnen?
Zu 120%.
Ganz offengestellte Frage.
Nee, das ist, wie ich mich beschreibe. Ich würde mich nicht als Coach beschreiben oder als Mediator oder als Therapeut. Ich bin Systemiker. Und ich benutze meine systemische Haltung, mein systemisches Wissen in unterschiedlichen Kontexten, sei es in der Wirtschaft, sei es im therapeutischen Kontext. Aber in erster Linie, was alles verbindet, ist die Systemik, für die ich brenne und die ja eigentlich wie der Umbrella-Term über all diesen unterschiedlichen Verfahren auch rüberschwebt. Und dann bin ich manchmal ganz traurig, wenn ich bin nach Dozent bei Mediationsausbildung und die wissen manchmal gar nicht, dass das auch der Systemik entspringt. Und dann werde ich ganz traurig, weil mein systemisches Herz blutet und ich denke, nein, das ist ja die Basis der Arbeit, die wir da betreiben. Und ich würde mich immer und auch mit voller Überzeugung als Systemiker definieren.
Du hast gerade was Spannendes gesagt, was ich bisher auch noch nicht wusste, aber das macht gerade sehr viel klar in meinem Kopf. Du hast gerade gesagt, Mediation, der Ursprung sei Systemik. Das wusste ich nicht. Kannst du 3 Sätze mehr dazu sagen, bitte?
Auch, also sehr schwer. Jetzt gibt es bestimmt noch Menschen, die sagen, oh. Aber naja, wenn man sich die Mediation anschaut und die Grundlagen der Mediation, dann ist das die systemische Haltung. Es geht um Allparteilichkeit, ist ursystemisch. Es geht darum Lösungsaskese, Ursystem. Also all die Grundlagen der Mediation sind die systemischen Grundlagen. Das heißt, natürlich kann da auch ein bisschen humanistische Psychologie mit eingeflossen sein und auch vielleicht mal ein bisschen Verhaltenstherapie, aber meines Erachtens ist Mediation ein ursystemisches Verfahren. Es geht um das Mehr-Personen-Setting. So, man hat mehr als eine Partei da sitzen. Das ist das ursystemische Arbeiten. So, ne? Das heißt, Mediation ist eigentlich ja sehr systemisch. Aber das bleibt unser Geheimnis.
Das wäre jetzt öffentlich kurz ein bisschen teilen, aber egal. Ja, aber das macht es total deutlich. Ich gerate immer mal wieder in solche Prozesse, wo es halt viel Spannung gibt, gerade in Unternehmen oder in Gruppen, manchmal auch in Zweierkonstellationen, und hatte mich schon immer gewundert, dass alleine mit dem Transportieren unserer Grundhaltung oftmals halt es geholfen hat, tatsächlich 2 Parteien wieder zueinander zu bringen, weil halt viel mehr Akzeptanz, plötzlich Wertschätzung, Perspektivwechsel und so weiter möglich wurde. Und dann dachte ich, was mag wohl eine Mediationsausbildung bringen? Also irgendwie hatte ich aber auch nicht den Sog dahin, eine solche Weiterbildung zu machen, sondern dachte, nee, für mich, für meinen Teil und für mein Arbeitsumfeld reicht das halt vollkommen. Aber dann, wenn du das so beschreibst, dann denke ich, dann ist das ja auch ganz stimmig.
Genau, Mediation ist Systemik. Sieht man ja auch, wenn man sich die Ursprünge der Systemik anschaut, das entspringt ja der Familientherapie. Das ging ganz oft ja auch um familiäre Konflikte. Es entspringt also diesem Paar-Setting, also Paare kommen zusammen. Das ist auch ein systemischer Kontext. Da geht es ja auch oftmals um Konflikte. Und dann geht es ja darum, unterschiedliche Perspektiven rüber zu kellnern. Und das ist ja das, was in Mediation passiert. So, ne?
Ja, cool. Ja, danke. Wir reden ja ganz gerne mal so in unseren Welten und Blasen über Systemik, systemische Haltung und Co. Und ich habe mir in diesem Podcast angewöhnt, immer die Frage zu stellen, wenn du einem Marsbewohner, einer Marsbewohnerin erklären dürftest, was ist eigentlich Systemik? Was wäre deine Antwort?
Das Glas ist voll mit Wasser und mit Luft, sage ich immer so gerne. Das beschreibt für mich die Systemik so gut. Systemik, da geht es in erster Linie um Beobachten. Und beobachten mit einer nicht wertenden, aber eher ressourcenorientierten Haltung. Das ist systemisches Arbeiten. Und systemisches Arbeiten ist es, nicht besser zu wissen, sondern systemisches Arbeiten ist, interessierte FeldforscherInnen zu sein und Menschen dabei begleiten, zu eigenen Lösungen zu kommen. Das ist Systemik für mich.
Danke für die kurze und knackige Zusammenfassung. Wahrscheinlich sollten wir am Ende des Jahres ein Best-of von euren Antworten machen und das nochmal zusammenstellen. Vielen Dank dafür. Wir waren ja jetzt so ein bisschen auf der Reise aus deiner Vergangenheit so über das Fachgebiet der vielleicht Psychotherapie in Richtung Systemik unterwegs. Wie sieht denn heute deine Arbeitswelt aus? Was hat sich verändert seitdem und was sind so die Rollen und Hüte, in denen du heute auftrittst?
Ja, das ist ein Wandel, wie es im Systemischen ja auch immer sein sollte. Man muss jetzt dazu sagen, ich habe mich nach meinem Master selbstständig gemacht und bin in erster Linie mit der Teamworkstatt, so heißt meine kleine Unternehmung, unterwegs und begleite dort Teams im Bereich Teamcoaching, Mediation, oftmals auch Führungskräfte und gebe auch immer wieder, und das ist ja das Potpourri, was viele dann in der Wirtschaft anbieten, Trainings. Da ist mein Fokus immer psychologisch, das ist, woher ich komme. Das heißt, ich mache viel im Bereich Kommunikation, psychologisch, also psychische Gesundheit. Ich mache viel im Thema Resilienz, Führung aus Coaching-Haltung, also diese ganzen Themen. Und das war eigentlich immer mein Hauptstandpunkt, weil jetzt muss man jetzt ja auch ehrlich sagen, die Ausbildung zum Psychotherapeuten ist sehr hochschwellig, das ist teuer, man verdient richtig schlecht. Und dann ist ja auch wirklich immer die Frage, wie kann man diese Hürde im Alltag für sich überwinden. Das ist dann ja das, was ja auch wirklich schade ist. Vielen Menschen bleibt die Ausbildung zum Psychotherapeuten verwehrt, weil diese Hürden nicht genommen werden kann. Und das war damals fast so ein bisschen vielleicht auch meine Motivation, mich selbstständig zu machen, weil ich gesagt habe, nee, ich habe einen Master, ich will da auch selbstbewusst sein, ich kann was, ich will auch Geld verdienen. Und das war dann der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Und dann habe ich meine Ausbildung zum Psychotherapeuten parallel gemacht und ja, in den letzten 4 Jahren sehr viele Teams begleitet. Ich mache vor allem ja, immer wieder Behörden, aber eher Konzerne. Also ich bin meist in recht großen Unternehmen unterwegs. Und dann bin ich Dozent für systemisches Coaching, für Mediation. Das habe ich gerne gemacht. Das ist ein so ein Standbein, den ich habe. Und mache viel dann auch tatsächlich und sehr gerne im NGO-Bereich. Das hat dann mit meinen persönlichen Werten zu tun. Ich begleite zum Beispiel jetzt ein neues, vorher ein anderes Projekt, wo es um queere Jugendliche geht, wo BeraterInnen ausgebildet werden, queere Jugendliche zu begleiten, erst über Chat, jetzt über Video. Das ist ein Projekt, das begleite ich. Schule, auch Supervision. Das finde ich auch immer wichtig, dass man Projekte hat, die auch so einem das Gefühl von Sinnhaftigkeit geben. Das ist das eine. Meine Ausbildung zum Psychotherapeuten habe ich jetzt kürzlich beendet und ich bin kürzlich aus Köln weggezogen, wo
herzlichen
ich
Glückwunsch
bisher
nebenbei nochmal, ja, nicht wahr? Nach dieser langen Reise, herzlichen Glückwunsch.
Wahnsinnig lange Reise, also ja, man kann sich's gar nicht vorstellen, zumal ich ja auch eigentlich schon Psychologie studiert hatte und ich tatsächlich 12 Jahre jetzt gebraucht habe zu diesem Punkt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne, was das für ein Weg ist. Aber ich bin dann aus Köln weggezogen, aus Land gezogen und würde hier gerne eine Praxis aufmachen mit Kassensitz, die Systemik aufs Land bringen. Das gibt's hier auch noch nicht. Und da habe ich viel Lust drauf. Aber das ist jetzt was ich jetzt auch neu aufbaue. Und in diesem Zuge definiere ich auch nochmal das Thema Selbstständigkeit in Wirtschaft neu. Da muss ich für mich jetzt auch mal gucken, wie ich dort gut, lange, gesund arbeiten kann. Und alle, die selbstständig in dem Kontext sind, die wissen, glaube ich, ganz gut, was ich damit meine. Das ist auch ein Kontext, der speziell ist, der viel Flexibilität benötigt, der bei Zeiten auch wirklich hohe Anforderungen an einen stellt. Und da bin ich tatsächlich gerade auch so ein bisschen mich am Umorientieren. Bisher war mein Leben viel durch Reisen aus. Ich habe manchmal gesagt, bin auf Deutschland-Tournee, weil ich gar nicht mehr zu Hause war, sondern nur noch irgendwie rumgefahren bin. Und das soll oder darf auch weniger werden. Von daher versuche ich da jetzt mit meiner Praxis erstmal wieder einen neuen Kernpunkt oder Mittelpunkt im Leben zu finden. Ja, und dann, das hast du ja am Anfang auch schon kurz erwähnt, habe ich noch ein ganz kleines Standbein. Das ist mein kleines Startup Emotionswelten. Der Hintergrund war, ich bin ja in vielen systemischen Kontexten unterwegs. Das habe ich ja gerade schon erzählt. Und irgendwann war der Schlüsselmoment für mich, ich muss emotionsfokussiert arbeiten. Gerade in der Wirtschaft sind viele ja kognitiv überreguliert. Die denken ganz viel und können auch gut denken und die meisten können auch besser denken als ich. Das habe ich sehr früh gemerkt. Und dann habe ich irgendwann für mich herausgefunden, naja, aber um den Veränderungsprozess gut anstoßen zu können, müssen wir irgendwie an Emotionen ran. Und das wird ja auch in vielen Ausbildungen immer mal wieder so gepredigt. Aber wie man jetzt an die Emotionen rankommt, das ist gar nicht so einfach. Und dann wird viel gesagt, es hat auch viel mit Beziehung zu tun. Aber sobald es mit Emotionen wird, wurde es für mich oftmals sehr schwer greifbar. Und das habe ich auch bei mir gemerkt, dass ich gedacht habe, ich sage immer, ich will emotionsfokussiert arbeiten, aber wie geht das? Und dann gibt es ja viele tolle Tools. Und ich habe dann irgendwann für mich war ein Prozess, dass ich gedacht habe, ich brauche ein Tool, was wirklich zu mir und meinen Prozessen passt und was vielfältig eingesetzt werden kann. Ich bin manchmal in einer Psychotherapie, habe ich eine Familie vor mir und dann ist da ein 8-Jähriger und der soll genauso damit arbeiten können wie ein CEO, ohne dass die schreiend weglaufen. Und die dürfen gerne schreiend weglaufen, aber also es soll irgendwie anwendbar sein. Und darüber bin ich dann zu den Emotionswelten gekommen, wo ich eben Tools als One-Man-Show, sage ich mal, herstelle. Ist fast wie ein kleines Hobby, wo ich wirklich versuche, Tools zu erstellen, mit denen man mit Emotionen arbeiten kann, aber die niedrigschwellig sind, wo man nicht sofort denkt, oh Gott, Psycho, Hilfe, was passiert hier gerade, sondern wo man sagt, ja, okay, das fühlt sich natürlich an im Prozess und das kann ich vielfältig nutzen, das kann ich spielerisch nutzen. Da braucht man nicht irgendwie erstmal 6 Bücher, um das zu lernen, sondern die kann man einfach gut integrieren. Und das habe ich vor 3 Jahren gestartet und ja, auch das mache ich gerne. Von daher, eine vielfältige Basis, ne?
Ja, danke. Das ist quasi auch die Überraschung gewesen, die du mir in meinen Postkorb geschickt hast, wozu wir am Ende, im Anschluss an diese Folge, noch kurz etwas sagen werden. Somit bleibt gerne dran. Ich finde die Beschreibung dessen, was gerade so ist oder wie sich das auch bei dir entwickelt hat, kommt mir sehr bekannt vor aus vielen selbstständigen Rollen heraus und vielleicht auch dann irgendwann dieses Bedürfnis, weniger reisend unterwegs zu sein und mehr vielleicht auch präsent in einem eigenen System zu sein, im Familiensystem vielleicht auch oder in der Partnerschaft. Und ich stelle mir gerade die Frage, welchen Einfluss hat eigentlich bei dir die Digitalisierung oder die digitalen Möglichkeiten auf deine berufliche Tätigkeit? Was hat sich da bei dir in den letzten Jahren im Hinblick darauf verändert? Oder was siehst du auch noch für Veränderungen, gerade vielleicht auch im Bezug auf KI?
Ja. Also ein ganz heißes Thema. Also ich muss sagen, ich habe mich selbstständig gemacht und dann kam schnell Corona. Von daher habe ich früh lernen müssen, wie kann ich denn eigentlich digital arbeiten. Und dann war es mir mal wichtig, ich habe selbst viele Fortbildungen auch während Corona gemacht. Dann passiert ja manchmal das, dass Leute so eine Flipchart irgendwo hinten im Raum haben und irgendwie arbeiten, als wären sie in physischer Präsenz und machen einfach eine Kamera an. Und da habe ich früh für mich gemerkt, naja, da will ich die Möglichkeiten, die es da auch gibt, auch gut nutzen, um Menschen auch wirklich digital gut begleiten zu können, weil das ist möglich. Von daher, ich arbeite auch digital. Jetzt ist es aber auch so, ich arbeite sehr gerne in physischer Präsenz, das muss ich auch sagen, weil ich doch immer wieder merke in digitalen Prozessen, ich merke nicht alles. Und das liegt wahrscheinlich an mir. Es gibt Menschen, die da mehr merken als ich, aber ich habe immer wieder gemerkt, ach, da entgehen mir Dinge. Von daher finde ich das physische Arbeiten von großer Wichtigkeit. Ich arbeite oft in hybriden Formaten im Sinne, dass man sich mal physisch trifft, mal virtuell trifft. Das Thema Beziehung ist ja ganz wichtig und ich finde es wichtig, wie kann ich Beziehungen im digitalen Raum gestalten? Das ist von größter Wichtigkeit. Und das Thema KI, ja, das wird auch gerade psychotherapeutisch ja heiß diskutiert und da passiert ja auch viel mit Therapie-Apps und Ähnlichem. Ich habe da eine klare Haltung zu. Ich finde das super. Ich finde, das ist eine tolle Ergänzung und gleichzeitig habe ich fast das Gefühl, je mehr KI und je mehr digital in unserem Leben stattfindet, desto größer wird das Bedürfnis nach Begegnung und manchmal auch nach physischer Begegnung. Von daher habe ich schon fast das Gefühl, dass gerade dieses Thema in Coaching, in Beratung, in Therapie auch wirklich mal wieder einen Menschen vor sich zu haben im Raum und das Gefühl im Raum zu haben, dass es da fast auch ein wachsendes Bedürfnis nach gibt. Und ich merke das selber, ich nutze da so privat viel KI und da verschwinden ja manchmal so ein bisschen die Grenzen, was ist jetzt echt und was ist KI? Und das ist dann ja auch eine philosophische Frage. Von daher denke ich aber gerade, dass diese Ambivalenz in Zukunft gerade Menschen, die mit Menschen arbeiten, viel beschäftigen wird. Das wird eine spannende Entwicklung.
Denke ich auch und ich dock da so ein bisschen auch an dem an, was du gesagt hast, dass aufgrund der vielleicht ständigen digitalen Arbeit, der digitalen Kommunikation, das Bedürfnis so stark wird oder ist nach Begegnung, also nach präsenter Begegnung. Und ich denke auch sofort wieder an dieser Stelle, ich habe, glaube ich, in unserem Podcast ihn schon öfter erwähnt, an Hartmut Rosa und seinen Resonanzbegriff, dass wir Resonanz quasi erleben, wenn etwas unverfügbar ist und wenn wir auch in dieses Spüren kommen, zum Beispiel wenn wir singen, wenn wir mit Menschen aus Versehen bei einer Party in der Küche in diesen Deep Talk kommen, wenn wir uns zufällig auf der Straße begegnen mit einer fremden Person, in den Kontakt kommen, mit der Natur eher ins Erleben kommen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das haben wir oftmals nicht mit, also in digitalen Räumen. Ich merke das gerade am Beispiel der Musik und KI. Also ich experimentiere auch ganz viel rum, also mit allen möglichen Tools, sei es jetzt im Coaching-Kontext oder eben zum Beispiel mit Musik. Und habe festgestellt, ich kann ganz schnell Soundschnipse produzieren, die auch andere erfreuen. Also gerade elektronische Musik kriegst du instrumentell wunderbar hin und kannst dir dann so eine Homeoffice-Playlist erstellen. Und das geht so schnell, dass mein Gehirn dann Interesse daran verliert, da weiter dran zu bleiben. Parallel habe ich im letzten Jahr angefangen, zwischendurch selber ein bisschen elektronische Musik zu basteln. Das bringt mich am Rande meiner Konzentrationsfähigkeit und meines Durchhaltevermögens, weil es eben nicht so schnell geht wie genau das andere. Und dennoch entsteht gerade durch das Experimentieren in dem KI-Musikraum ein ganz starkes Bedürfnis nach eigener Musikproduktion aufgrund der Langsamkeit und der eigenen kreativen Möglichkeiten, die ich dort viel mehr einbringen kann. Und es wäre viel mehr meins. Und ich komme viel mehr mit dieser, auch wenn es eine digitale Toolwelt ist, aber ich komme viel mehr mit diesen Geräten auch in Verbindung, in Resonanz und kann meinen eigenen Beitrag dazu leisten. Und das finde ich sehr spannend, so also vom eigenen Erleben her, ne? Und das als KI-Enthusiastin, so würde ich mich zumindest bezeichnen.
Ja, also ich resoniere mit dem, was du sagst. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass vielen Menschen schwerfällt, sich auseinanderzusetzen. Sich miteinander auseinanderzusetzen. Und man hört ja immer, ja, dieses Meeting hätte auch eine Mail sein können. Und da passiert ja durch KI und digitale Begegnung auch in gewisser Weise oder kann passieren eine Entwicklung, dass die Komplexität rausgenommen wird. Es wird irgendwie schnell, einfach, mit wenig Auseinandersetzung, und wenn ich keine Ahnung habe, dann frage ich mal ChatGPT, was ChatGPT dazu meint. Und das ist ja auch was Gesamtgesellschaftliches. Das sieht man ja auf politischer Ebene, dass sich einfache Erklärungsmuster gewünscht werden. Und ich glaube, dass Psychotherapie, Coaching, Beratung es wieder ermöglichen kann, sich wirklich auseinanderzusetzen und mal wieder die Erfahrung zu machen, da setzt sich jemand mit mir auseinander, da hält mich jemand auch mal aus in all dem, was schwierig ist. Und das spielt dann ja so basale Grundbedürfnisse an, die vielleicht in anderen Welten so manchmal übersehen werden oder im Bereich einer leistungsorientierten, eher wirtschaftlich gesehenen Welt, die ich gar nicht bewerten möchte, aber die da vielleicht manchmal nicht richtig vorkommen können. Und ich glaube, das ist die große Chance, die unsere Formate haben und wo ich versuche, diesen Aspekt in meinen Formaten nicht zu übersehen, egal ob ich digital arbeite oder die Menschen wirklich bei mir im Raum sitzen habe.
Ja, und nicht und dennoch, vielleicht eher ein einfaches und. Mir ist aufgefallen, dass es tatsächlich auch sehr spannend ist, sich mit zum Beispiel KI im Coaching zu beschäftigen, um die eigene Haltung nochmal zu reflektieren. Ich versuche gerade meine Cozy AI fein zu tunen und teste die immer mit meinen Studierenden. Also ich habe einen Lehrauftrag an der Uni im Bereich psychologische Gesprächsführung und das lädt dazu ein. Ne? Wir spielen damit gerne rum und haben auch gerade in der letzten Vorlesung wieder ein Experiment gemacht, wo ich so 10 total gebannte Gesichter vor mir hatte, die alle auf ChatGPT gestarrt haben und gewartet haben, was sie wohl jetzt wieder antwortet. Und wir hatten halt den ein oder anderen Fall. Und das Interessante war da tatsächlich für mich, einmal den Studierenden beizubringen, was ist eigentlich systemische Haltung oder was ist hilfreich in kommunikativen Prozessen, angelehnt an die Psychologie, und das in Worte zu fassen, sodass ein Chatbot das tatsächlich versteht, und dann das Feintuning vorzunehmen, um dann in einem quasi supervisorischen Prozess, also so ähnlich würde ich unsere Rolle in der Vorlesung dann bezeichnen, die Ergebnisse auf Fragen, also die Antworten, gemeinsam zu reflektieren und sagen, was war jetzt eine okaye Antwort? Was ist eigentlich ethisch nicht erträglich? Worin muss sie noch besser werden? Und dazu war das richtig hilfreich. Also ich war sehr begeistert von diesem Prozess. Es war eigentlich nur ein Experiment, aber es ist bisher so ganz gut angekommen. Und trotzdem merke ich, wie viel Konfigurationsaufwand es bedeutet, damit ChatGPT, also das Custom GPT Cozy AI, endlich das macht, was ich auch machen würde. Und vermutlich würde sie niemals komplett mir entsprechen, weil, so wie du es gesagt hast, wir sehen uns nicht in Präsenz. Empathie, professionelle Empathie ist, glaube ich, auch nur in Grenzen halt nachzuahmen, weil du ja nicht zwischen den Zeilen so lesen kannst. Du siehst auch nicht als KI die Mimik, die Gestik, und unsere Sprache besteht ja zu einem größten Teil eben aus nonverbalen Signalen und nicht eben nur verbalen. Da sind, glaube ich, noch ganz viele Elemente, die davon aktuell eben nicht bedient werden. So ist es so wertvoll, dass es halt vielleicht auch irgendwann beides vielleicht geben könnte. Ja.
KI ist, glaube ich, ein toller Sparring-Partner, ne? Und man kann voneinander lernen, man kann sich entwickeln, man kann sich reflektieren. Ich benutze KI für wahnsinnig viel, um Dinge zu üben, um Rollenspiele letzten Endes vielleicht zu erstellen. Für LinkedIn-Posts nutze ich wahnsinnig viel KI, aber auch nie mit der Idee, KI soll mir was generieren, was ich selbst nicht generieren könnte, sondern KI soll mir helfen, Punkte, die ich irgendwie aufbringe, zu reflektieren, ob das wirklich so ist, wie ich möchte und meine. So, ne? Und da wird KI, und das wissen wir ja alle, zunehmend bedeutsamer werden und uns viele, viele Chancen ermöglichen. Und dann würde SystemikerInnen sagen, es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, und es gibt gute Gründe, die dagegen sprechen.
Ja, danke für diese Kommentierung. So bleiben wir schön in dieser Rolle, hervorragend. Mhm. Und das lädt mich aber auch tatsächlich schon zu meiner langsam Abschlussfrage ein. Und zwar stelle ich gerne zum Ende des Podcasts die Frage: Was meinst du, was würde sich verändern, würden alle systemisch agieren?
Sprechen unterschiedliche Stimmen in meiner Brust, so wie es in systemischen Ansätzen ist. Weiß nicht. Also ich bin jetzt mal so ehrlich. Ich habe erst so gedacht, gar nicht.
Wie gar nicht?
Nein, also die Stärke des systemischen Arbeitens ist ja der Ansatz, Vielschichtigkeit anzunehmen und Vielschichtigkeit auszuhalten. Auch im inneren System. So, ne? Und ich glaube, das Annehmen ist da was ganz, ganz Wichtiges, was man lernen darf, wenn man Systemik lernt. Nämlich, dass die eine Seite das sagt, die andere Seite das sagt und die dritte Seite das sagt und das auch vollkommen in Ordnung ist und ich nicht mich für eine Seite entscheiden muss. Von daher kann die Systemik immer dabei helfen, sich anzunehmen, andere anzunehmen, sich zu verstehen und andere zu verstehen. Und wenn das geschieht, dann ist uns ja, glaube ich, als Gesellschaft sehr geholfen. Systemik bedeutet aber auch, sich auf einen Prozess einzulassen, der nicht einfach ist. Ich glaube, das ist einer mit der schwierigsten Prozesse, Wege, die man einschlagen kann, weil es eben so auf der Vielschichtigkeit beruht und keineswegs Interesse an Input und Output hat. Da geht's im Systemischen ja nicht rum. Von daher würde sich auch verändern, dass viele Menschen sehr beschäftigt wären, weil es eben bedarf Beschäftigung, wenn man systemisch denken oder sein möchte. Und dann würde mir nichts mehr einfallen.
Ich finde, da war schon ganz viel dabei. Also danke dafür. Auch das würde ich gerne zum Ende des Jahres einmal zusammenschneiden und wäre auch sehr gespannt, was da
in. Aber dann bitte nur, dass dann fällt mir nichts mehr ein von mir.
Nee. Du meinst, weil das so ehrlich und authentisch sofort rauskam, ne? Ja, danke dafür. Wie nennt ihr das noch? Emotionale Transparenz und allgemein Transparenz. Danke auch für diesen Grundsatz. ich mag gerne einen Abschluss in dem Sinne machen, dass ich dich gerne frage oder fragen möchte, was halt dir noch aus dem Gespräch nach, womit wirst du dich gleich von mir verabschieden?
Ja, wirklich, was für ein kostbares Geschenk ist, sich echt begegnen zu dürfen. Ich glaube, das ist was immer in mir stark resoniert. Und wo ich auch eine große Entwicklung hatte, auch im Kontext Arbeit. Wie trete ich auf und wie kann ich auch als Michael jetzt, der Systemiker ist, echt sein? Und am Anfang fiel mir das wahnsinnig schwer. Also da hatte ich immer das Gefühl, dass ich, wenn ich in Prozessbegleitung war, gar nicht richtig echt sein konnte, gar nicht richtig echt war. Und je häufiger ich in Prozessen bin, und das hat mir die Psychotherapie dann auch irgendwann gelehrt. Da hat man dann ja wirklich oft mal 20 Sitzungen in der Woche. Das ist ja was im Coaching eher seltener ist. So ganz, ganz viele Prozesse haben mir gezeigt, ich darf mich auch echt zeigen. Und ich glaube, das hat mich in diesem Gespräch auch berührt. Ich hatte das Gefühl, ich darf mich ganz echt zeigen. Und das werde ich mit Sicherheit mitnehmen.
Das ist schön, das freut mich. Hast du noch etwas, was du entweder fragen oder tatsächlich sagen möchtest, was vielleicht ungesagt oder ungefragt wurde? Welche Frage hätte ich dir noch stellen sollen?
Nee, was vielleicht ungesagt blieb und was ich gerne betonen möchte, ist die Subjektivität von all dem, was ich sage. So, ne? Das finde ich gerade in Podcasts auch wichtig. Ich höre selber oft Podcasts und da hat man immer das Gefühl, die Menschen, die breiten so viele Wahrheiten aus. Und ich glaube, deswegen sind auch viele Debatten irgendwie immer so emotional in Social Media, weil alle voneinander denken, die meinen gerade die Wahrheit. Und auch das ist was Systemisches, was ich wahnsinnig wichtig auch für unsere Gesellschaft finde. Es gibt ja nicht die Wahrheit und das, was ich sage, das ist nicht die Wahrheit. Und deswegen muss man sich mit mir auch gar nicht so streiten, weil ich selbst weiß, dass es nicht die Wahrheit ist, was ich sage. Und das nimmt vielleicht so ein bisschen unangenehme Emotionalität aus dem Diskurs und ermöglicht, miteinander zu sprechen, ohne dass man gleich das Gefühl hat, sich die Köpfe einschlagen zu müssen. So, ne? Und das vielleicht zum Ende. Nichts ist wahr von dem, was ich gesagt habe. So, take it or leave it.
Großartig. Und an dieser Stelle gehen Grüße raus an Niklas Luhmann. Ja, genau, oder?
Ja, richtig.
Den haben wir heute noch nicht erwähnt, dass der das Name stimmt. Musste noch gedroppt werden. Ja, genau. Die Überraschung, von der ich erzählte, die folgt, nachdem wir uns voneinander verabschiedet haben. An unsere Zuhörenden, wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über Sternchen, über Bewertung, über Weiterleiten, über Empfehlungen unseres Podcasts. Das hilft uns, dass noch mehr Menschen von diesen Inhalten erfahren. Und an dich, lieber Michael, vielen Dank für deinen Besuch und vor allem für deine Zeit. Die Zeit ist etwas sehr Kostbares aktuell. Danke, dass du da warst und danke, dass du meinen Fragen Antworten gegeben hast. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne und danke, dass der Raum irgendwie gegeben wird, sich auch äußern zu dürfen. So, ne?
Sehr gerne. Ich sag mal Tschüss an dich und Tschüss an unsere Zuhörenden und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Bevor wir uns verabschieden, nun zur Überraschung, die Michael heute für euch mitgebracht hat. Emotionswelten ist, wie wir bereits gehört haben, ein Startup, das sich zum Ziel gemacht hat, optisch ansprechendes, kreatives und nachhaltiges Material für die Arbeit mit Emotionen zu erstellen. Emotionswelten sind optisch ansprechende Tools und ich kann euch sagen, sie sind wirklich sehr schön gestaltet, um Emotionen in Entwicklungsprozessen, zum Beispiel im Therapie-, Coaching-, Supervisions- und Trainingskontext besprechbar zu machen. Die Emotionswelten helfen bei der spielerischen Einbindung von Gefühlen in Prozesse. Sie sind großformatige, auf recycelten Materialien gedruckte Projektionsflächen, die mit Metaphern arbeiten. Sie helfen dabei, das eigene Erleben interaktiv zu erkunden, sowohl im Einzel- als auch im Mehrpersonen-Setting. Du erhältst als Zuhörende unseres Podcasts 10% Rabatt auf deine Bestellung einer Emotionswelt im Standard- oder Maxi-Format oder auf die Bundles. Gehe dazu auf www.emotionswelten.com und gib den Code Systemisches Netzwerk ein. Herzlichen Dank an unseren Werbepartner Emotionswelten und Michael für dieses großartige Angebot und die Unterstützung dieser Folge. Alle weiterführenden Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.